Ja, das war schön und auch ermutigend. Wunderbar, dass wir hier sein dürfen. Und Advent ist immer so ein schöner Blick in die Zukunft. Als Kind habe ich mich immer gefreut, weil da Weihnachten kommt. Aber jetzt, wo ich Christ geworden bin, da freue ich mich auch, weil Gott etwas Neues geplant hat und mit uns geht. Und ich freue mich so sehr, dass wir dass wir heute über Advent, den zweiten Advent auch reden dürfen und das, was die meisten ja auch nicht so richtig wahrnehmen während der Adventszeit, ist ja die Tatsache, dass wir über den Glauben nachdenken, über mein Verhältnis mit Gott nachdenken dürfen. Dass wir uns auch selber fragen, habe ich auch in diesem Jahr mein Leben Gott so gebracht, wie ich es eigentlich schon verstanden habe? Habe ich das so schon umgesetzt? Und deswegen darf ich heute noch an den Weg erinnern, ja, den Johannes der Täufer auch gegangen ist. Er hat eingeladen, bereitet dem Herrn den Weg. Und da lesen wir aus Markus Kapitel 1, 1 bis 8 eben auch schon diese Verse. Und da heißt es ab Vers 1 schon, am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, es begann, wie es beim Propheten Jesaja steht. Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So hat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündet. Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Er aber wird mit dem Heiligen Geist taufen. Hier haben wir also den Einstieg in das Evangelium von Jesus Christus. Und Johannes der Täufer sagt, und er beruft auch seine Arbeit, die er gemacht hat, auf den Propheten Jesaja. Er beruft sich darauf und sagt, könnt ihr euch erinnern, Volk Israel, dass der Prophet es gesagt hat, bevor der Herr kommt, bevor Christus in diese Welt seine Füße setzen wird, wird einer diesen Weg vorbereiten. Er wird euch klar machen, der jetzt kommen wird, das ist der Messias. Das wird Gottes Sohn sein. Und er sagte, Johannes der Täufer hat hineingerufen in die Gesellschaft, bahnt dem Herrn einen Weg. Ihr müsst bereit sein, ihn zu empfangen. Und die Massen standen da und sahen Johannes, wie er gekleidet war. Sie sahen Johannes, was er gegessen hat, nämlich draußen hat er gelebt, Heuschrecken, wilden Honig und sonstiges, was er so gefunden hat. Und sie waren so neugierig, wer ist dieser Mensch? Was hat er uns noch zu sagen? Und wisst ihr, worüber er gesprochen hat? Über Sünde. Und die Bibel sagt uns, die Menschen kamen in Scharen zu ihm. Ja, offenbar ist es Johannes dem Täufer gelungen, den Menschen klar zu machen durch seine Botschaft, wir alle sind Sünder und wir brauchen der Vergebung durch Gott. Und damals war es dem Volk so bewusst geworden, ich glaube an Gott, aber für meine Sünden habe ich noch gar keine Lösung gefunden. Und Johannes bietet nun diese Lösung an. Und die Leute folgen seinem Rufen. In Scharen kamen sie zu ihm in die Wüste. und ließen sich aufgrund dessen taufen, dass sie zu sich selber und vor Gott und vor Johannes niederknieten und sagten, wir haben verfehlt, wir sind Sünder geworden, wir haben gelebt, wie wir dachten, dass gut ist, aber wir haben so gelebt, dass wir Gott nicht gefallen können. Wir bereuen diesen Weg, wir tun Buße darüber, wir sind bereit, unser Leben zu ändern, damit der eine kommen kann, für den Johannes den Weg bereitet, nämlich der Messias Christus Jesus in das Leben der Menschen. Das war eine Botschaft, die überzeugt hat. Und viele kamen und ließen sich taufen an dem Jordan, weil sie ihre Sünden bereuten, weil sie wussten, wir sind schuldig vor Gott geworden und so können wir nicht sterben. In Sünden sterben, das ist unser Untergang. Aber in Christus leben und dann sterben, das ist unser Gewinn und die Ewigkeit. Und das wurde ihnen so klar, dass sie sich auf diesem Weg gemacht haben, um Johannes nachzufolgen und Gott ihr Leben zu schenken. Nun, Advent ist eben auch diese Zeit. Wir sehen hier so die zwei Kerzen, die da entzündet sind, wo man ins Licht schauen darf. Wir dürfen auf Jesus schauen. Wir dürfen zu dem schauen, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Und während wir in das Licht schauen, so strahlt das Helle auf uns herab, ja, und beleuchtet unsere dunklen Stellen des Lebens. Und darüber ist auch die Adventszeit eine Zeit des Nachdenkens, eine Zeit, wo man auch über Buße lehrt und auch Buße tun soll. Und zum anderen freuen wir uns, dass in der Adventszeit auch etwas Ruhe in unser Leben einkehrt. Nicht nur wetterbedingt, dass wir schauen, oh, es ist ein bisschen frisch und kühl draußen, da unternimmt man nicht so viel, sondern auch eine innere Ruhe der Besinnung, ja, um nachzudenken über das Sein. Und natürlich auch die schönen Seiten des Adventes finden wir, die Zeit der Erwartung und auch der Hoffnung, dass wir berufen sind, mit Hoffnung zu leben. Ich will uns zeigen, wie sehr es wichtig ist, mit Hoffnung zu leben. Wir finden hier in Lukas 5, Vers 27 bis 32 einen Abschnitt, der tatsächlich sich so zugetragen hat. Jesus ging am Zoll vorbei und sah dort einen Mann sitzen, der hieß Levi. Und Jesus hat sich mit ihm unterhalten und plötzlich erkannte Jesus in diesem Mann wertvolle innere Werte, sprach ihn an auf die Beziehung zu Gott und sagte, komm und folge mir nach, willst du in die Gegenwart kommen, in Gottes kommen? Ja, und Jesus hat hier schon klar gemacht, der Weg zum Vater geht immer über Jesus. Und genau dieses Angebot hat er dem Mann am Zoll unterbreitet. Willst du zu Gott kommen, dann musst du Jesus aufnehmen und ihm nachfolgen. Und Jesus hat ihn so eingeladen, komm, folge mir nach. Und dieser Mann am Zoll, er dachte nicht viel darüber nach, wie viel wert ihm die Welt ist, wie viel Verpflichtungen er sonst noch so hat, die ihn binden an die irdischen Verhältnisse, sondern er dachte, bei Gott sein heißt gerettet zu sein. Bei Gott sein heißt Leben aus der Ewigkeit zu empfangen, um da zu sein als ein Mensch, der errettet ist und auch glücklich ist. Und so hat er sich entschieden, aufzustehen und Jesus nachzufolgen. Er wollte zum Vater und auf diesem Weg ist er Jesus gefolgt. Aber was passierte nun? Ja, während er Jesus dann seinen Dank ausgesprochen hat und Jesus bat, komm, das Gespräch ist so interessant, wir müssen über den Vater reden, du musst mir alles erklären, was das Himmelreich angeht, ich möchte mehr wissen über das Leben mit Gott als Vater. Und dann bereitete er zu Hause ein Essen und sagte, Jesus, komm mit, wir sitzen an meinem Tisch und unterhalten uns über die Ewigkeit. Was kommt nach dem Tod? Und da saß Jesus und dieser Zöllner kannte noch andere Freunde, die es nötig hatten, zu Gott zu kommen. Und er hat sie alle eingeladen, hat ihnen gesagt, da ist einer, der erzählt uns etwas über die Sünde, die uns von Gott trennt. Kommt, hört diesen Mann. Und so saßen sie da und die Pharisäer waren dermaßen auch berührt, dass so eine Menschenmenge auch in das Haus eines Zöllners hineingeht. Und die haben nur von vorne, von hinten geguckt, ganz distanziert und skeptisch. Und als die Jünger dann ein bisschen sich frei gemacht haben, Pause gemacht haben, gingen die Pharisäer auf die Jünger hin und sagten, wie kann er mit den Sündern an einem Tisch sitzen und sogar essen? Wie kann Jesus Gemeinschaft mit Sündern haben? Und plötzlich wurde es deutlich, wie unterschiedlich über Sünde gedacht wird. Die Pharisäer wollten glänzen mit ihren guten Taten, guter Erscheinung und guten Werken und sahen, die anderen sind schwach und geknechtet, sündhaft geworden und zu verachten. Und so haben die Pharisäer es nicht und die Schriftgelehrten nicht verstanden, warum Jesus gekommen ist. Jesus kam, um die Sünder zu rufen. Und da kommt Jesus jetzt zu Wort. Und Jesus sagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Ich bin gekommen, zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Also, Jesus war es wichtig. Willst du zum Vater kommen, zu Gott, dem Herrn des Himmels und der Schöpfer der Erde, willst du zu ihm kommen, dann musst du bereit sein, mit deinen Sündenleben vor Jesus zu erscheinen. Die Pharisäer sahen das nicht. Sie verurteilten Jesus, als er die Sünder liebte, um ihnen zu sagen, der Weg zum Vater geht über mich. Wenn ihr mir nachfolgt, geht der Weg in den Himmel. Ja? Und so machten sich die Pharisäer lustig über diese Botschaft. Ich fasse nochmal zusammen, warum ist Advent auch heute von großer Wichtigkeit? Warum? Weil wir eine Botschaft haben. Und die Botschaft heißt nicht nur Jesus, der Retter, der Messias, sondern die Botschaft heißt, an die Sünder sind wir eingeladen. Die Sünder sind eingeladen, zu Jesus zu kommen, damit sie in Verbindung mit dem Vater treten können, wo die Ewigkeit ohne Anfang und ohne Ende sein wird. Ja, und so ist es eine Zeit der Einsicht. Ja, in dieser Zeit, wo Advent stattfindet, wird Gott uns Einsicht geben in unser eigenes Leben, dass wir mit dem Retter leben dürfen. Das ist ein Geschenk, welches Gott uns bereitet hat. Gott schenkte uns seinen Sohn. Wir haben keinen Beitrag geleistet. Wir haben nichts dafür tun, brauchen und müssen. Er hat uns seinen Sohn geschenkt. Und dieses darf uns in dieser Zeit zur Besinnung werden. Gott hat uns Christus gegeben. Er hat damit alle Probleme der Welt gelöst. Das Problem der Sünde an ganz erster Stelle. Das Problem des Todes an ganz letzter Stelle. Durch Jesus hat Gott alle Probleme dieser Welt gelöst, weil es darum geht, die Ewigkeit mit dem Vater im Himmel, mit Gott, dem Herrn, zu verbringen. Gott hat also alles getan. Das darf mir bewusst werden, gerade in dieser Zeit. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer hingegen lehrten nur religiöse Vorgaben, religiöse Sätze, eine äußere Haltung. Ja, man soll fromm und brav und immer lächeln und immer so eine Erscheinung wie heilig haben, aber die Werte, die innen in unserem Leben, in unserer Persönlichkeit sind, die uns von Gott trennen, die sündhaft sind, diesen Bereich wollten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht beleuchtet haben, sondern ihr Anliegen war, die anderen zu beurteilen und die Fehler bei den anderen zu suchen, aber nicht bei sich selber. Ja? Und in der Adventszeit dürfen wir darüber nachdenken, ob wir diese Veranlagung haben, über die Sünde der anderen uns aufzuregen, aber nicht über das eigene Leben. Dafür sind uns diese Lichtkerzen gegeben, das Licht ist uns gegeben, dass wir durch das Licht, welches Jesus ist, eine Betrachtung des eigenen Lebens haben. Und wir dürfen auch feststellen, dass es nicht durch gute Taten, durch gute Werke, dass wir da nicht in die Gegenwart Gottes kommen können. Ja, gute Werke gehören zum Glauben dazu. Aber zunächst mal muss Jesus Christus der Grund meiner guten Werke geworden sein, dass ich ihm ein Leben habe. Und dann können wir auch für Gott leben. Ebnet ihm die Straßen, so hat Johannes aufgerufen. Diese Leute, die bereit waren, ihre Sünden zuzugeben und ihre Sünden zu bekennen und sich dafür taufen zu lassen zur Vergebung ihrer Sünden, weil Gott ihnen das Versprechen gab, wenn ihr Buße tut, wenn ihr bereit seid, zu euren Sünden und Versagen zu stehen, ist Gott bereit, Sünde zu vergeben. Darum ist es so wichtig, dass wir heute noch einbezogen sind und ergriffen sind von diesem Plan Gottes. Ebnet dem Herrn diesen Weg. Das heißt, macht Platz für Jesus Christus in eurem Leben. Macht Platz für Jesus in eurem Leben. Das ist, wenn wir Advent lieben und wollen, die Botschaft. Platz für Jesus in unserem Leben. Ein weiteres, was uns helfen wird, unseren Stand besser zu beurteilen, besser zu erkennen, wie weit bin ich mit Jesus schon gelaufen. Ja, Jesus will, dass wir ans Ziel kommen. Jesus will, dass wir unterwegs sind. Die Jahre vergehen. Plötzlich ist man 70, plötzlich ist man 80. Plötzlich ist das Ende gekommen. Ja, man will ja am Ziel ankommen im Reich Gottes, bei Gott, der die Herrlichkeit darstellt. Und jetzt sagt Jesus, Lukas 9, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt, sieht aber zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Was für eine Aussage. Eigentlich gibt es einen Grund, sich über Jesus ein bisschen zu ärgern, als er dieses gesagt hat. Wieso bestraft er solche Menschen, die ein bisschen eine Rückschau halten? Nein, nein, das ist jetzt nicht gemeint. Wir sollen immer eine Bilanz unseres Lebens auch einholen und uns auch reflektieren lassen. Habe ich alles richtig und gut gemacht? Da gehört es dazu, dass man auch über gestern, über vorgestern, über einen Monat, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre mal nachdenkt oder ein Leben lang, ja, nachdenkt. Aber Jesus hat etwas anderes hier sagen wollen. Es gibt Menschen, und denen gibt Jesus jetzt einen Tipp. Es gibt Menschen, die sich nie lösen können von sich selber. Und da sagt uns dieses Bibelwort hier, ja, bleibt mit euren Gedanken nicht gefangen in dem, was mal war und was jetzt nicht mehr ist. Ja, also der Mensch ist auf der Reise des Lebens. Und auf dieser Reise gibt es Veränderungen. Als ich Kind war, habe ich das empfangen, was kindgerecht ist. Als ich mich ein bisschen in die Höhe gestreckt habe, weil die Jahre vergingen, gab es eine Veränderung. Dann musste ich mich neu den Gegebenheiten einleben, anpassen, aufnehmen, erkennen, neu entwickeln. Und so sind wir in einem Bereich der Veränderung. Aber festzuhalten an dem, was wir Gutes in Erinnerung gehabt haben und sagen, weil das nicht mehr so ist wie damals, oh, da verliert mich der Lebensgeist und der Lebensmut und die ganze Kraft und der ganze Wille und ich bin jetzt nur noch ein eigenes Opfer geworden meiner Vergangenheit. Da will Jesus uns klar machen, willst du mit Jesus gehen, dann musst du ein Ziel haben, das nach vorne zeigt, das Leben mit Jesus, jeden Tag neu. Nur wer dieses Ziel hat, wird dem gerecht werden, was der Bauer mit diesem Pflug zu tun hat. Wenn er den Pflug einspannt und nach vorne schaut, dann hat er ein Ziel, weil er weiß, wo das Gespann mit dem Pflug hin soll, dann zieht er eine kerzengerade Furche, wenn die Erde das so erlaubt, ja, weil er sich nicht verguckt nach links oder rechts oder diesen da macht und vorwärts gehen will, aber im Rückwärtsgang, die Autofahrer hätten da große Probleme, vorwärts zu kommen im Rückwärtsgang, das wird nicht funktionieren, ja. Aber manche meinen, es muss so gehen. Es geht nicht. Jesus sagt, es geht nicht. Ja, und so muss auch dieser Bauer das Ziel weit hinten haben, ja, um mit seinem Flug genau in die Richtung zu kommen. Ja, und so ist unser Leben. Wenn wir nicht Jesus täglich vor Augen haben, wird unser Leben sich so gestalten oder so. Ja, rauf, runter, links, rechts. Ja, wir haben keinen Kurs. Da will uns der Herr davor bewahren. Was sagt Jesus in diesem Vers auch, habe ich schon erklärt. Bleibt nicht gefangen im rückwärtsgewandten Sehnsüchten nach einer besseren Zeit der Vergangenheit. Ja, als nächstes. Bleibt vor allem nicht gefangen in dem, was missraten ist, in den Verletzungen und Enttäuschungen, die ihr erlitten habt. Ja, also man kann beleidigt sein und auch verletzt sein und auch tief getroffen und auch mein kampfunfähig sein. Ja, weil wir eben auch getroffen werden, was sehr, sehr weh tut. Und da haben wir auch berechtigt eine Zeit, wo wir uns erholen, wo wir uns schonen. Aber dann muss sich das Leben wieder aufbauen. Und genau das sagt uns Jesus, wenn diese Zeit der Trauer und auch Enttäuschung vorbei ist, dann stehen wir auf im Namen Jesus. Dann machen wir uns stark für die Aufgabe des Lebens, der heißt Jesus Christus, und schauen auf dem, von dem Hilfe auch kommt. Was lernen wir aus diesem Bibelwort? Außerdem, lasst euch nicht immer wieder neu aus der Spur bringen durch Fehler, die wir selbst begangen haben. Ja, manchmal sind wir so. Ja, dass die Selbstanklage, weil mir was nicht gelingt, größer ist, wie der Bereich, den Gott mir gibt durch die Vergebung. Und dann lebe ich immer in der Bitterkeit zu mir selber, immer die Vorwürfe, du hast es nicht gepackt, du hast es einmal probiert, zweimal probiert, dir nicht gelungen, fünfmal probiert, auch nicht gelungen. Also warum soll man sich noch anstrengen? Warum? Wenn es dir doch nicht gelingt. Genau diese Gefangenschaft ist nur dann, wenn du nicht mehr das Ziel hast, sondern du guckst irgendwo auf dich selber und denkst, na, der Flug wird ja alleine das Ziel finden müssen. Ja, das ist ja ein Automatismus, geht von selbst. Nein, wir brauchen Jesus Christus, weil er allein setzt den Kompass unseres Lebens. Also, in der Adventszeit denken wir jetzt wieder, was Johannes der Täufer, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen zu rufen die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. Also die Botschaft des Evangeliums ist immer an die Sünder gerichtet. Und nochmal zur Zusammenfassung. Wir müssen aufs Ziel schauen. Der Mann am Zoll, der Levi heißt, hat Jesus als sein Ziel des Lebens gesehen. Deswegen hat er die Kraft aufzustehen. Und alle, die sitzen bleiben, also nicht, bitte steht nicht auf, ja, sondern alle, die Jesus gehört haben, komm, folge mir nach, aber sitzen bleiben. Die haben tatsächlich nicht hingehört, was Jesus gesagt hat. Ja, denn wenn wir ein Ziel haben, Jesus, und Jesus ruft, komm, folge mir nach, dann verbinden wir uns mit diesem Ziel und wir haben die Kraft aufzustehen, um mit Jesus zu gehen. Selbst wenn die Pharisäer und die Schriftgelehrten sagen, ach, ihr seid ja alle nur Sünder. Das Ziel ist Jesus. Gott hat uns eben einen Platz zugedacht, der unser Platz ist. Und er hat uns auch diese Aufgabe zugetraut. Er hat etwas für uns, was wir tun können. Es gibt keinen Christ, der keinen Auftrag hat im Reich Gottes. Und Advent bedeutet also, diese Schritte zu gehen, aber im Licht mit Jesus. Wir können darüber noch nachdenken, was Jesus gemeint hat mit Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ein paar Gedanken kann ich uns noch auf den Weg geben. Und wie können wir das umsetzen, zu Jesus zu kommen? So ein starker Sünder bin ich ja nicht. Ich bin ja nicht schuldig geworden. Ich habe weder geklaut, noch meinem Nachbar erschlagen, noch meine Kinder verprügelt. Also so ein Sünder bin ich nicht. Aber was ist tatsächlich in mir? Was ist in mir? Ja? Wie sieht es denn tatsächlich in mir aus? Wie bin ich denn zum Beispiel dem anderen gegenüber? Wie verhalte ich mich zu meinem Nächsten? Das ist das Bild, was in mir Gestalt gewinnt. Gehe ich auch wirklich auf die anderen zu, wenn ich etwas zu regeln habe? Oder warte ich, ah ja, gut, wenn die was wollen, dann bitteschön, ich bin da. Habe ich überhaupt Zeit, mich mit jemandem zu beschäftigen? Oder will ich überhaupt diese Zeit einbringen, um mich mit jemandem zu beschäftigen? Oder bin ich mehr ablehnend, misstrauisch, kühl, berechnend, wenn es um das Verhältnis zum anderen geht? Wie viele Menschen gibt es, die nicht verzeihen können, wie viele, die nur Vorurteile haben. Du kommst denen nicht näher, weil sie in Gedanken voller Vorurteile sind und du dringst nicht durch. Ja? Wenn es bei mir so ist, oh, dann sag es mir. Oder wie oft ist es so, dass wir über andere reden? Die können sich nicht verteidigen. Die haben keine Chance, ihre Stimme zu geben. Aber es wird geredet. Und so zum Schluss, ja, Advent kann auch ein Segen bedeuten. Wenn wir bereit sind, mit unserem Leben an unseren Jordan zu kommen, wo wir die Sünden bei Jesu Füße lassen, wo wir uns vergeben lassen, um gereinigt aufzustehen. Wenn wir neue Erfahrungen mit im Glauben machen, weil Jesus der Herr ist, wo wir auch Entscheidungen treffen, zu sagen, was gestern war, was vorgestern war, was in der Vergangenheit liegt, okay, ist alles abgehakt. Ich will nach vorne. Ich will mit Gott leben. Ich will versprechen, mein Leben in seinen Dienst zu bringen. Ich will mich verpflichten, ein Kind Gottes zu sein. Aber nicht so, wie man es allzu oft versteht, naja, auf dem Papier, du bist Christ. Nein, sondern ich bin im Leben durch mein Zeugnis Christ geworden, weil ich es auch leben will und leben kann. Advent ist eben dieser Moment, wo wir darüber nachdenken dürfen und Entscheidungen treffen. Ich wünsche allen einen gesegneten zweiten Advent. Gott mit euch. Gott ist gut. Amen. Amen.